es wird auf jeden Fall was schief gehen, aber es wird nicht so schlimm, wie du es dir in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Es wird nicht schlimm. Und wir sehen das ja auch immer wieder auf LinkedIn und anderen Plattformen bei Corporate Influencerinnen und in Anführungszeichen normalen Influencerinnen. Mal passiert was. Die Leute regen sich vielleicht mal auf. Im besten Fall, weil dann heißt es, du erreichst Leute.
Heute sprechen wir über Corporate Influencer, also Mitarbeiter im Unternehmen, die auf Social Media irgendwie aktiv werden, um im besten Fall das Unternehmen und, naja, auch die persönliche Karriere irgendwie vorwärts zu kriegen. Klingt spannend für beide Seiten und deswegen schauen wir uns heute mal an, wie geht denn das eigentlich? Wie mache ich denn so ein Corporate Influencer Programm? Wie installiere ich das in meinem Unternehmen und was sind da vielleicht so für Hürden und Fallstricke? Nachdem ich selber nicht so viel Ahnung von Corporate Influencer habe, also ich bin übrigens die Sarah, und ich nicht so 100% weiß, wie genau mache ich das denn, haben wir, der Patrick und ich, uns jemanden eingeladen, der das wirklich weiß. Oder Patrick?
Ja, und wir können sogar das Ganze mal zwei nehmen, denn wir haben diesen jemanden multipliziert auf den Faktor 2. Und das finde ich wirklich fantastisch. Von daher freue ich mich sehr, Sarah, weil das wird dann sehr gebündelt schlau. Und trotzdem haben wir jetzt dann hier 4 Personen, die dann sich so ein bisschen regulieren müssen. Das heißt, wir freuen uns auf einen gemischten Redeanteil. Die Didaktik darf dann aber frei verteilt werden. Und wen begrüßen wir denn überhaupt? Ich gehe alphabetisch vor. Bedeutet, wir fangen an mit Dan. Bekannt als Daniel Zoll, Stratege, aber auch mittlerweile Produzent für Unternehmen da draußen, um sich besser zu inszenieren mit ihren Botschaften, Werten und Marken natürlich. Und darüber hinaus ein wahrer Schaffensgeist. Oh, ich freue mich sehr. Thomas, der Herzberger, du bist da. Freut mich sehr, dass ihr alle dabei seid. Für die, die euch frecherweise noch nicht kennen und jetzt in der Rückwärtsvariante. Thomas, stell dich doch mal super gerne vor.
Ja, Gude, vielen Dank für die Einladung. Mein Name ist Thomas Herzberger, Co-Founder von Schaffensgeist, wie du gerade schon so wunderbar gesagt hast. Natürlich Trainer bei der 121 Watt. Jetzt gleich auch wieder auf dem Sprung zum Zug tatsächlich. Morgen geht's weiter mit dem nächsten Training. Und wir sind eine Beratung für souveräne Kommunikation und machen eben unter anderem Corporate Influencer Programme, Schwerpunkt B2B, Mittelstand, Konzern, LinkedIn.
Ja, ich mag das auch mal, wenn man so seine klaren Positionierungsworte gefunden hat, ne? Auch so das Wort souverän zum Beispiel. Da steckt halt dann doch mehr drin, als man so denkt, ne? Sowas mag ich sehr. Ich räume auch gerne das Internet auf. Von daher, Dan.
Oh, Messlatte super hochgelegt. Du magst es sehr, wenn jemand weiß, was er oder sie so macht. Gut, direkt mal in den ersten Minuten schon mal unterm Durchschnitt wahrscheinlich jetzt mit meiner Vorstellung. Ich bin Dan. Ich bin seit, glaube ich, 7, 8 Jahren für die 121 Watt als Trainer unterwegs.
Ja, ja.
Instagram, TikTok, Corporate Influencing, Influencer Marketing. Hab nebenbei ein Buch geschrieben, ist ein Spiegel Bestseller geworden zum Thema Social Media. Darf die letzten 7, 8 Jahre meiner Selbstständigkeit Großunternehmen wie KPMG, Google, Red Bull, Gerold Steiner, Schlag mich tot, alles eigentlich, was so Rang und Namen hat, beraten zum Thema Content im Social Media Bereich und seit letztem Jahr, hast du ja gerade schon erwähnt, mache ich auch noch Videoproduktion, weil ich da tierisch Bock drauf habe.
Cool.
Und es eine neue Herausforderung ist. Ich freue mich auf jeden Fall tierisch, heute hier zu sein. Und ja, Corporate Influencing auch ein Thema meiner Workshops. Und die ganzen Inhalte klaue ich mir natürlich immer vom LinkedIn-Account des Thomases.
Ja. Ja, fantastisch. Sarah, du bist ja auch sehr, sehr streng, ne, wenn es um die Definition von Content Marketing zum Beispiel geht. Ich hätte jetzt mal Lust, damit wir erstmal so ein bisschen warm werden mit den beiden. Thomas, Dan, wollt ihr mal gemeinsam so eine schöne Definition finden für das Thema Corporate Influencing? Und dann, Sarah, war ja unser Plan, dass wir so eine schöne Schritt-für-Schritt-Anleitung aufsetzen für euch, dass wir dann wirklich schauen, wie bekommen wir das bei uns im Unternehmen implementiert dann tatsächlich. Von daher, Thomas, fang doch gerne mal an. Also jetzt nicht Wort für Wort bitte abwechseln. Aber ich glaube, das sind ja auch immer andere Ansätze und Philosophien. Von daher, wie würdest du das Thema einmal für dich so ganz kurz zusammenfassen, aber auch gleichzeitig so ein bisschen als motivierender Pitch, als Prompt an dich jetzt?
Schön, danke für den sehr leichten Einstieg. Also ein Corporate Influencer oder auch ein Markenbotschafter ist meines Erachtens ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin, ich will hier nicht konsequent durchgendern, eines Unternehmens, der oder die über sich und das Unternehmen im öffentlichen Raum oftmals hier in unserem Kontext im digitalen Raum spricht und damit idealerweise die eigenen Karriere als auch die Unternehmensziele ein bisschen schneller erreicht.
Super spannend, aber auch dieses Analoge mit zu berücksichtigen, finde ich auch sehr stark unterschätzt tatsächlich. Ne? Bevor ich zu Dan rüberschalte, in meiner wilden Drangphase habe ich immer gerne so auf den Afterwork-Partys, wenn es auf Messen oder so dann wild herging, das war diesen unangenehmen Smalltalk, ne? Und was machst du so? Und dann haben die immer gesagt, ja, ich arbeite für das und das Unternehmen. Dann habe ich immer zurückgefragt, warum denn? Also warum? Und ab da war schon oft die Luft raus, weil sie es tatsächlich nicht formulieren konnten. Das fand ich ganz spannend. Dan, wie würdest du es für dich ergänzen wollen oder auf die Dansche Art und Weise definieren?
Also erstmal finde ich es großartig, dass du nicht interviewst, sondern promptest, auch mit echten Menschen. Das finde ich stark. Dann bin ich hängen geblieben bei deiner Warum-denn-Frage. Und egal in welchem Kontext, ob auf einer Aftershow-Party und wenn es ums Business geht, ich glaube, die Frage ist immer schwierig zu beantworten.
Ja.
Warum denn? Ich kann eigentlich nichts da groß hinzufügen. Ich kann aber hier mal was vorlesen aus dem Telekom-BotschafterInnen-Programm. Die haben das ähnlich beschrieben, wie Thomas es auch gesagt hat. Wir als Telekom-Botschafter begeistern mit Magenta Werkstolz, so heißt deren Programm. Wir werden sicherlich auch später noch drüber sprechen, warum ein Programm vielleicht einen Namen bekommen sollte oder auch nicht, wie auch immer. Wir begeistern mit Magenta Werkstolz unsere Kunden und Kollegen. Wir helfen, motivieren und geben der Telekom ein persönliches Gesicht. Und das ist vielleicht das, was man noch ergänzend dazu sagen kann, was bei Thomas mit Sicherheit mitgeschwungen ist, dass man dem Unternehmen halt eben ein Gesicht gibt. Und ansonsten bin ich da voll und ganz dabei, dass man halt versucht, messbar, jetzt pass auf, jetzt kommt was Kluges, messbar wirkungsvollen Einfluss auf interne und externe Teilöffentlichkeiten nimmt. Ja, aber auch, ich habe natürlich viele Definitionen mir angeguckt,
klar,
einige da niedergeschrieben und das kommt jetzt nicht aus meinem Kopf, Zitat von XY irgendwem. Und ja,
das ist das. Ja, Teilöffentlichkeit finde ich auch super. Ich hatte letztens eine Schrie zu Hause und dann stand da drunter spanische Rohwurst mit Paprika. Also das ist immer eine tolle Definition. Von daher, wie können wir uns denn da bestmöglich jetzt dem nähern, Sarah? Also Dan hat da ja wohl gleich so ein kleines Manifest vor sich liegen.
Das verlinken wir euch übrigens.
Ach, cool.
Das Manifest, das Telekom-Manifest zum Corporate Influencer-Programm. Die haben das echt ganz nett gemacht. Packen wir euch in die Shownotes natürlich den Link. Dann könnt ihr euch da mal so ein bisschen umschauen, was die gut gemacht haben. Aber wenn wir jetzt mal davon ausgehen, die meisten, die jetzt hier mit uns sitzen, haben jetzt gerade nicht den Browser offen und können sofort klicken. Was macht, wenn wir mal das Beispiel von der Telekom nehmen, was machen die denn besonders gut, abgesehen von diesem Mission Statement, von diesem Manifest? Thomas, bist du mit dem Thema auch vertraut und kannst vielleicht so ein paar Grundsätze daraus ziehen, zu sagen, das läuft schon ganz gut, das läuft vielleicht nicht so gut und so fangen wir an.
Ich finde die Telekom als Beispiel so semi-gut tatsächlich, denn die sind einfach verdammt viele. Also ich meine, machen die einen hervorragenden Job in der Koordination und wenn du Leuten folgst, die bei der Telekom mit dem Hashtag Werkstolz auch fantastisch gewählt, folgst, die machen schon sehr, sehr viel richtig. Aber das sind ein bisschen Voraussetzungen, die unfair sind gegenüber vielen anderen Unternehmen, finde ich, weil das ist die größte und erfolgreichste Marke in Deutschland. So, die müssen nicht mehr erklären, was die Telekom macht, weil jeder von uns weiß, was die Telekom macht.
Touché.
Ich finde es was spannender, Unternehmen zu gehen, die, wo du denkst, oh, das ist irgendein Hidden Champion, ein Weltmarktführer, der irgendwo in Baden-Württemberg sitzt und irgendwelche Teile macht, die irgendwelche Teile brauchen, die irgendwelche großen Maschinen irgendwo anders dann wieder zum Laufen bringen. Und das da auszubilden, wo ohnehin Kommunikation manchmal so ein bisschen, wo man so ein bisschen fremdelt damit, das finde ich, also ist nicht cooler, aber ich finde es ein bisschen herausfordernder.
Wenn jetzt
Hater. Naja,
immer noch Telekom
aktiviert habe. Total. Ich fühle das total.
Nee, ist nachvollziehbar, total.
Ja, ja, klar, weil es ist ja dann letztendlich genau die Herausforderung, erklärungsbedürftige Produkte genauso zu positionieren dann halt, ne? Das absolut, ne? Ich meine, ich will mich da auch gar nicht rausnehmen, ne? Also mir fällt es bis heute schwer, in einen Satz zu sagen, was ich beruflich mache.
Das Internet das aufräumen.
Ja,
stimmt. Ich finde
aber warum denn?
Ich finde, die schönste Übung, um in einem Satz zu erklären, ja, was man beruflich macht, ist, den Versuch zu unternehmen, es seiner Oma zu erklären.
Ja.
Das
ja.
ist so, ja. diese von Internet nicht viel Ahnung hat, die dieses ganze Thema Marketing so ein bisschen, das ist, finde ich, immer eine schöne Übung. Was machst du eigentlich, mein liebes Kind? Und dann ich mache. Und wenn die Oma dann nickt und verständnisvoll guckt und nicht fragend guckt, dann hat man es, glaube ich, in einem Satz ganz gut zusammengefasst.
Naja, wenn es denn darum geht, dass du Veganerin geworden bist, kriegst du am nächsten Tag trotzdem Hähnchenfleisch. Also ich glaube, das sagt Ben. Das ist ja auch so der Klassiker.
Aber ja, um auf das, was Thomas gesagt hat, nochmal einzugehen, ich verstehe vollkommen den Punkt. Das ist ja für viele, auch wenn eine neue Plattform kommt, Nike geht auf die Plattform, dann hat Nike halt gleich mal 3 Millionen, 5 Millionen
ja,
Fans.
Ja,
genau. Nike, verdammt nochmal. Trotz alledem, und das hat Thomas ja auch so im Nebensatz erwähnt, und das sollte auf jeden Fall nochmal gesagt sein, es ist trotz alledem eine Leistung, besonders in so einem großen Betrieb, da muss man vielleicht nicht die Marke erklären, aber die Organisation, wie du schon gesagt hast, die dahinter steckt, das durchzubringen, sowas zu machen, in welchem Rahmen kann man das machen, das so zu machen, dass es irgendwie nicht komplett aus dem Ruder läuft. Man soll ja nicht alles kontrollieren, aber der Kontrollverlust ist ja an der Stelle eigentlich gut, aber es muss ja trotzdem, darf nicht Scheiße gebaut werden. Mhm. Ich glaube, da gibt es dann eben auch andere Herausforderungen. Und ich fand es auch lustig, dass Thomas wieder mal die guten Baden-Württemberger Hidden Champions erwähnt hat. Ich glaube, in jedem meiner Workshops sitzt irgendjemand wirklich drin, eine Person aus einem Unternehmen, die Teile für Teile für Teile für Teile machen.
Ja.
Und damit halt einfach 3,2 Milliarden.
Umsetzen. Ja, Weltmarktführer.
Ja, das ist absurd. Aber genau diese Unternehmen, die nicht Telekoms, die haben jetzt eben das Problem, dass sie zwar extrem geile Produkte machen, und zwar schon seit 2 Generationen, aber mit Fachkräften Probleme haben, weil sie halt keiner kennt zu der Telekom. Und genau diese Unternehmen, für die ist es nämlich spannend, hinzugehen, zu sagen, wie kann ich denn mit meinen Mitarbeitern jetzt hier in Markenbotschaft ein Corporate-Influencer-Programm aufbauen, damit den Leuten erstmal klar wird, dass wir hier ein geiles Scheiß machen und wie gut es uns geht und wie schön unser Campus hier ist, auch wenn er mit dem Nirgendwo steht. Mm. Ich finde, für die Unternehmen, da ist wirklich, jetzt auch gesellschaftlich gesagt, echt ein ganz, ganz großer Hebel.
Ja.
Aufgreifend auf, was Dan gesagt hatte. Ich gebe dir recht, dass es gibt 2 wichtige Hebel für, um so ein Ding zum Erfolg zu bringen. Das eine ist definitiv die Vorbereitung intern und die sicherlich beim Konzern wie die Telekom größer. Und das andere ist die Auswahl der motivierten Teilnehmer.
Oh, da war perfekt, Thomas, danke für dieses Passspiel, weil würden wir jetzt so einen 7-Schritte-Plan aufsetzen für so ein Corporate Influencer Programm, ist ja der erste Punkt, wir entwickeln jetzt eine Strategie, ne? Ziele, Zielgruppen, blibbel blubbel. Aber Thomas, genau was du sagst, wie schaffe ich es denn erstmal, weil alles, was dann folgt, wird ja erstmal eine gefühlte Arbeitsanweisung und das wird ja, also korrigiert mich gerne, Dan, Thomas, schiefgehen, weil wenn sich wie eine Arbeitsanweisung anfühlt, wird das halt schwer und ne, auch nicht wirklich authentisch. Das heißt, wie finde ich denn diese im Hidden Champion Unternehmen, die Hidden Champions, die tatsächlich ja dieses Gen in sich haben, Social Media zu bespielen? Wollen wir
lieber noch mal ein bisschen früher ansetzen noch bei der ganzen früher. Geschichte? Du hast ja schon durchaus was übersprungen.
Okay.
Ja?
Also
die Auswahl beziehungsweise die Findung der Personen, die da mitmachen, die ist ja erstmal ein bisschen später. Also ich glaube, als allererstes sollte man drüber reden, dass das Backup von ganz oben da ist oder von den Leuten, die halt am Ende des Tages dann doch entscheiden. Und weißt du, ein Ding aus der Realität, und das kennt Thomas wahrscheinlich auch, und ich will keine Träume zerplatzen lassen oder ich mach's trotzdem. Egal.
Ich hoffe, sie stirbt zuletzt, aber sie stirbt.
Ja, aber es ist einfach so, es muss gesagt sein. Da ist ein Unternehmen, das sieht, okay, pass mal auf, wir tun uns schwer mit manchen Dingen, wie zum Beispiel jetzt HR oder Nachwuchs finden oder sonst was. Aber dann kommt also diese ganze Motivation, dann so ein neues Thema, in Anführungszeichen neues Thema wie Corporate Influencing anzugehen, kommt dann halt von einer engagierten Person, die von mir aus im Marketing sitzt, im HR, irgendwo da sitzt, aber nicht ganz oben. Mhm. Und die sagt, ey, ich glaube da dran, darfst du, weil das ist gut. Mhm. Ja, ich will das auch machen. Solltest du? Ja, weil es ist gut. Und dann arbeitet sich diese eine Person da auf und versucht gegen Windmühlen da zu kämpfen und muss erstmal die Leute überzeugen. Und jetzt ohne Witz, ich meine, ich mache mir damit mein eigenes Geschäft wahrscheinlich kaputt, weil ich das dann natürlich dann auch immer sage in solchen Programmen, aber ich sag so, ey, ganz ehrlich, das wird ein harter Kampf.
Ja.
Ich glaube an dich, ich glaube an das, was du möchtest, aber wenn du es jetzt nicht möglichst schnell schaffst, dass die richtigen Personen auf deiner Seite stehen und mit dir gemeinsam das irgendwie voranbringen, boah, Dicker, dann bist du, ey, ich weiß nicht, vielleicht schaffst du es in 2 Jahren, dann kriegst du auf dem Zahnfleisch, oder du schaffst es halt nicht in 2 Jahren und hast halt 2 Jahre irgendwie da in deinen Traum reingesteckt, der dem Unternehmen gut tun würde, aber boah. Und das ist sehr, sehr häufig so, ne, dass von den falschen Seiten aus initiiert wird, beziehungsweise dann nicht gebackt wird von den richtigen Seiten. Thomas, was sagst du dazu?
Das ist richtig, was du sagst. Aber Danke. Das Gute ist, es gilt nicht nur für Corporate Influencer Programme, sondern für alles, was man neu macht.
Ja, natürlich.
Das ist ja, klar, absolut. Ja, das, aber das heißt, wie kann man denn da dann erstmal sein Radar fein justieren? Also der absolute Best Case, aber ja nicht der realistische Case ist, dass das Management das schon vorlebt und selber Bock zum Beispiel hat zu influencen. Ich glaube, das ist ja dann eine easy bet, aber Thomas, korrigier mich, ist nicht die höchste Quote des Schicksals da draußen.
Genau, also du hast recht, wenn du sagst, von jemand im Top-Management,
ja,
das vielleicht auch schon macht,
mhm,
und dann intern vorantreibt und dann auch noch Erfolgserlebnisse teilen kann, das motiviert unwahrscheinlich.
Ja.
Selbst wenn er Unterstützung bekommt keine Ahnung, PA von Corporate Communications, ne, dass er Ghostwriter in Hand hat, okay, fair enough. Aber wenn er oder sie das richtig gut macht, fantastisch. Das hilft auf jeden Fall bei der Motivation zu sagen, guck mal, da es geht. Und dann die eine Person, die das dann intern nach vorne bringen möchte, hat dann schon diesen ersten Verbündeten gefunden. Und wie bei allem Neuen, ich brauche Verbündete. Und deswegen ist absolut richtig, was Dan sagt, dass du am Anfang erstmal ganz, ganz viel kleinteilige, nervige Politik machen musst. Und gerade wenn du neu im Unternehmen bist und mit viel Energie und Spaß herangehst, Initiative chucken musst, zeigen willst, voranbringen willst, dann hast du oftmals noch nicht dieses Netzwerk aus Verbündeten, die es braucht, um sowas an den Start zu bringen.
Wenn wir denen jetzt ein bisschen unter die Arme greifen wollen, wie sieht denn so ein Pitch aus für Corporate Influencing Programme? Also warum sind die denn so toll? Was bringt's denn?
Vielleicht mal kurz zuerst. Was Thomas auch schon gesagt hat, es gibt nicht nur intern vielleicht ein Best Case, den man nutzen kann, um andere davon zu überzeugen, um EntscheiderInnen davon zu überzeugen, sondern auch mal extern gucken, es kommt ja immer drauf an, das ist ja, Politik hat ja auch immer was mit den Personen zu tun und dem Ego der Personen, der Motivation der Personen, und manchmal kann sich's vielleicht auch lohnen, mal zu gucken, was die Konkurrenz macht, was andere auf dem Markt machen und zu zeigen, hey, pass mal auf, die machen da schon was, das scheint zu laufen, es ist, um Leute zu überzeugen von der eigenen Idee, ist immer wichtig zu wissen, was überzeugt die Leute denn von der eigenen Idee. Und ein Punkt könnte zum Beispiel sein, zu sagen, hey, guck mal, die anderen, die machen das gut, die haben Erfolg damit, und willst du, dass die anderen erfolgreicher sind als du? Und bei der einen oder anderen Person kann das funktionieren. Ist nicht der einzige Weg, aber den könnte man mal bedenken.
Und dann deswegen auch gerne Plattformen nutzen, um mit anderen Initiatoren zu sprechen. Vorab, hey, wie hast du das denn gemacht? Wo waren eure Hürden? Wo waren eure Fallstricke? Worauf sollte ich achten? Wenn es der Wettbewerb ist, okay, super, wenn die so plaudern wollt, aber ansonsten nehmen wir auch jemanden aus einer anderen Branche. Hauptsache, er ist irgendwie ein, zwei Schritte weiter als du schon.
Mhm. Und wenn wir jetzt so, abgesehen vom Ego, noch so ein paar Argumente für unsere C-Levels haben wollen, Thomas, was würdest du dem noch hinzufügen, außer der, glaube ich, sehr smarten Strategie zu sagen, schau mal, willst du dich jetzt ernsthaft abhängen lassen? Was gibt's da noch?
Genau, ich habe zwei verschiedene Zielkorridore, nenne ich es mal. Zum einen für das Unternehmen, da ist es natürlich primär, oder sagen wir, die häufige Dreifaltigkeit aus, wir wollen mehr Sichtbarkeit, mehr Bekanntheit haben im Markt. Wie immer man das auch misst, können wir gleich nochmal besprechen. Dann ist der Employer-Branding-Effekt nach innen und außen, dass du sagst, so, ich will bekannter werden als Arbeitgeber für potenzielle Bewerber, oder die Leute, die da sind, sollen ein bisschen stolzer auf uns sein, noch ein bisschen länger bei uns bleiben. Und Nummer 3 ist dann eben oftmals der Vertrieb. Auf die treiben ja manchmal so ein Corporate-Influencer-Programm an, dass sie sagen, wir wollen ein bisschen mehr Leads generieren. Und oftmals sind genau diese 3 Ziele in einer anderen Reihenfolge, die dann als Ziel auserkoren werden. Aber es ist auch realistisch, das genau damit zu erreichen. Aber es sind halt andere Maßnahmen, andere Schwerpunkte.
Wenn wir jetzt gerade von den Zielen sprechen, jeder, der im Marketing so ein bisschen aufgepasst hat, weiß, das Thema Zielsetzung ist extrem wichtig, um überhaupt zu wissen, wie legen wir denn los, wo marschieren wir denn hin. Jetzt haben wir, gehen wir mal von dem Szenario aus, wir haben uns die Rückendeckung geholt von den Menschen, die wir brauchen. Wie gehen wir jetzt in die Strategiefindung? Was ist der nächste Schritt, wenn wir sagen, das Team steht jetzt geschlossen zusammen und sagen, wir machen das jetzt? Was ist der nächste Schritt? Thomas in dem Fall.
Der nächste Schritt sollte dann sein, dass du schaust, gibt's auch keine Hater, keine Feinde im Unternehmen nochmal schnell. Schmeißt dir irgendjemand nochmal so Stöckchen in die Beine, weil sie hätte das auch gerne gemacht. Das ist auf jeden Fall gut. Dann, ja, die Klassiker Betriebsrat haben wir schon alles einen Haken dran gemacht. Gehen wir davon aus, dann geht's darum, was sind wirklich meine Ziele strategisch und wie kann ich sie messen? Wie kann ich sie nachvollziehen? Und gerade wenn es um Markenbekanntheit, Reichweite geht, muss ich halt schauen, wie komme ich hier in eine Situation, um genau das messen zu können. Wenn es um Leads geht, wie kann ich meine potenziellen Kunden fragen, hey, hattest du irgendeinen Touchpoint zu LinkedIn? Weil oftmals ist halt Social Media nur einer von vielen, vielen Touchpoints, neben Webseite, Messe, persönliches Gespräch, keine Ahnung, Pitch, Fragen und so weiter. Und auch um diese Wirksamkeit des Corporate Influencer Programms auch ex post nachvollziehen zu können, musst du vorher dran denken, wie dokumentierst du es denn? Wie trackst du es denn?
Dann, wie setzt du das um, das Thema Tracking, Nachvollziehbarkeit, was sind da so harte Indikatoren, Soft-Indikatoren, wie setzt du so ein Tracking auf für den Erfolg von Corporate Influencer Programm?
Also ich muss dazu sagen, dass ich es nicht aufsetze für die Personen, aber es gibt Tools, mit denen man sowas machen kann. Könnt ihr vielleicht auch noch mal ein paar anlegen? Ja, ich müsste jetzt sonst in meine Folien reingehen, weil ich die selbst jetzt nicht wirklich groß nutze. Und ansonsten würde ich halt einfach dokumentieren, was ist unser Ziel? Was wollen wir wirklich erreichen in Zahlen? Also nicht nur sagen, unser Ziel ist Reichweite und dann habe ich da eine 2 stehen und dann denke ich mir so, okay, eine 2, geil, wir haben eine 2 erreicht, sondern auch wirklich sagen, okay, was bedeutet für uns, wir wollen mehr Reichweite, mehr Sichtbarkeit generieren, mehr Leads generieren. Und dann würde ich halt das messbar machen im Endeffekt. Wenn die Leute jetzt nicht direkt über LinkedIn schreiben und ich weiß, okay, die Leads kommen direkt über LinkedIn rein oder über eine Leads-Kampagne oder was weiß ich was, dann muss ich halt danach abfragen, woher es kommt. Manchmal ist es aber halt auch so eine längere Geschichte und die Leute wissen gar nicht mehr, woher weiß ich das überhaupt, dass ich jetzt bei dir bin. Also das ist jetzt nicht unbedingt super einfach messbar zu machen, aber wie bei allen Dingen auch, nutze Tools, nutze die internen Statistiken, ist ja auch immer abhängig davon, auf welcher Plattform du was machst. Also das sollte man auch nochmal überlegen bei der Zielsetzung, welche Plattform bietet sich dafür an. Also wenn ich vielleicht, mein Ziel ist es, eine Corporate Influencerin auf vielen Bühnen zu platzieren, ist dann LinkedIn die richtige Plattform oder platziere ich sie vielleicht in Podcast von anderen Expertinnen, damit sie Aufmerksamkeit generiert und sich nicht selbst irgendwie Reichweite und Sichtbarkeit aufbauen muss. Also dann kann ich auch als Ziel haben, wie viele Podcast-Interviews oder wie oft wird sie in einem Podcast gepromptet, um das einfach messbar machen. Mhm. Also ja, wichtig, dem Ziel eine Zahl geben und dann gucken, mit welchem Tool kann ich diese Zahl nachvollziehbar messen.
Mhm. Ja.
Und das kann eine Excel-Tabelle sein, das können Screenshots sein, das können irgendwelche externen Tools sein, wie man halt möchte. Und wenn man da vielleicht auch mal, kommt ja immer auf die wirklich auf das Ziel an, aber es gibt ja von Palmer Hargraves, oder heißen die so? Gibt es doch immer diesen LinkedIn-Index, CEOs, Female CEOs.
Ja, ich weiß nicht, was du meinst. Ja, genau.
Das ist immer so ein riesen Report und ich kann euch auch nur empfehlen, wenn ihr selber gar nicht wisst, wie können wir denn die Performance allgemein einer Corporate Influencer in messen, schaut euch doch mal an, was die da machen. Da geht es dann um Audience Activity, wie viele Beiträge, Artikel, welche Engagement Rate und klar, das zielt eher auf Bekanntheit ab, aber ich habe es jetzt hier auch gerade vorliegen. LinkedIn-Index, Female Leaderboard zum Beispiel, Palmer Hargraves, immer riesige Studien und da kann man sich auch mal dran orientieren, weil was die ja machen ist, die haben ein Ranking der Top-Influencerinnen, der Top-Influencer, Corporate-Influencer so in Deutschland und die messen das ja auch und die nehmen sich Kennzahlen und ich gehe mal davon aus, sie haben sich mal Gedanken darüber gemacht und wenn man am Anfang komplett lost ist und gar nicht weiß, was kann ich denn eigentlich so messen, dann einfach mal da drauf gucken und sich was von denen abgucken und es besser machen, selber machen, wie auch immer.
Noch verlinken wir euch natürlich.
Eine Ergänzung noch dazu. Also alles Haken dran, was Dan gesagt hat. Wobei ich Authored Up besser finde als Excel, aber das ist je nachdem, wie das technische Setup ist. Das wichtigste Feedback für LinkedIn-Aktivitäten kriegt ihr nicht auf LinkedIn, sondern kriegt ihr oftmals im richtigen Leben.
Ja,
auf
verstanden.
Auf Messen, auf Konferenzen, im persönlichen Gespräch, in der Kaffeeküche. Und das Corporate Influencer Programm sollte auch so ein Raum sein, wo ich dieses Feedback sammeln kann. Denn das ist am Ende des Tages, was ich bei jeder Präsentation auch beim Vorstand sagen kann, hey, warum habt ihr das gemacht? Weil so und so und so und so. Kann man nicht alles messen. Wird man auch nicht alles messen können.
Klar.
Aber das ist halt geil. Das
hilft. Wir werden ja auch nie sagen können, Thomas, 11.18 Uhr ist die beste Zeit, etwas online zu stellen. Aber wir können ja aus diesen Kennzahlen Muster erkennen. Was kommt gut an? Wie sehr dürfen wir polarisieren oder halt nicht? Das kann ich ja wunderbar für zukünftige Strategien auch nutzen. Was ich da super gerne mag, denn Thomas bremst mich da aber gerne, sind auch so regelmäßige interne Summits zu veranstalten. Also wirklich dann halt auch gemeinsam die Erfolge zu feiern. Also nicht auf unangenehme Art und Weise, sondern wirklich sozusagen zu schauen, hey, das haben wir gemeinsam geschafft. So redet man mit uns halt auf der Messe über unsere Aktivitäten, über Social Media zum Beispiel. Und folgende Inhalte haben halt richtig gut geklappt. Und ich weiß, jetzt kommt natürlich das schnell das Thema Betriebsrat, aber man könnte natürlich so eigene Kolleginnen featuren, die so die einen oder anderen Erfolg gehabt haben zum Beispiel. Aber ich weiß, das sind immer schwierige Sphären, die wir so dann einnehmen natürlich, ne, wenn es ums interne Benchmarking geht. Aber vielleicht haben bei so einem Summit dann halt immer so zwei, drei Leute vor, auch ihre eigenen Cases vorzustellen zum Beispiel. Ne? Und das ist halt eine geile Dynamik, oder ja. Thomas?
Also es sollte immer fester Teil der Unternehmenskommunikation sein, nach außen und nach innen. Und je mehr Transparenz ich reinbringen kann, im Vorfall durch sagen, hey, wir machen das Programm dann und dann, so das und das passiert. Währenddessen, guck mal, das hat der gemacht, das hat die geschafft. Und auch im Post, nach so einer, also wenn wir in Kohorten zumindest jetzt rechnen, ex post, wie viel Leads, wie viel Bewerber und so weiter, wie viel Reichweite ist rumgekommen, was ist das in Euro wert, wenn ich ein TKP dagegen lege vielleicht. Und dann kann ich eben auch so ein Programm, zumindest dann beim zweiten, dritten, vierten Mal, auch viel leichter verkaufen intern.
Boah, Sarah, das finde ich einen super spannenden Punkt, weil das kennen wir auch so ein bisschen aus der PR, diesen Mediengegenwert. Finde ich super. Bedeutet, Thomas, was du da gerade angespielt hast, man summiert sozusagen die Impressions, die alle zusammen zum Beispiel generiert haben. Und was hätte uns das sozusagen an Paid Reach auf LinkedIn zum Beispiel als Plattform gekostet?
Oder ganz klassisch als Printanzeige.
Sehr ja, cool. Oder weil ich jemanden auf eine Messe schicke oder auf ein Event. Also das ist ja auch immer am Anfang bei allen Plattformen so, da haben wir ja häufig drüber gesprochen, ja, was kostet mich jetzt das oder wie berechne ich überhaupt so einen Preis oder wie viel Budget darf ich dafür ausgeben?
Ja.
Doch einfach mal, was willst du erreichen? Wie erreichst du die Ziele momentan? Wie viel gibst du dafür aus, momentan diese Ziele zu erreichen? Sei es durch Print, sei es durch Events, sei es durch irgendwas. Und dann teste das doch mal gegen und schau mal, okay, bevor ich jetzt zwei Leute nach Las Vegas schicke für 20 Riesen oder irgendwo zum Super Bowl. Ja. Was kann ich mit dem Geld? Also die Kolleginnen werden dich natürlich hassen.
Total.
Statt 20 Riesen so Flüge zum Super Bowl irgendwie und Tickets kaufst, die sagst du, dafür darfst du LinkedIn machen. Ja. Aber so das Ganze mal geht, das ist wichtig. Und vielleicht auch nochmal, um auf das zurückzukommen mit diesen regelmäßigen Erfolge feiern Dinger oder so. Grundsätzlich, egal ob man da Erfolge feiert oder Misserfolge, meistens scheitert es eben in dieser, also am Anfang, das kriegen die meisten noch hin, so ein Programm irgendwie an den Start zu bekommen. Ja, also viele kriegen es auch nicht hin, von denen weiß man halt nichts, okay? Aber es ist noch viel wichtiger, das am Leben zu halten. Und da vielleicht auch noch wieder mal zurückzugucken auf die Telekom, die es irgendwie geschafft haben, dass das dann immer weiterläuft. Ja. Und dazu gehört, da zu sein, zuzuhören, ein Gemeinschaftsgefühl auch zu haben. Das braucht es nicht immer. Und wenn alles kleine High-Performer sind, die da rumrennen und sagen, mir ist scheißegal, ob wir ein Gruppengefühl haben, so, ich will einfach ballern, weil in 3 Jahren will ich halt hier weg und dann will ich halt mehr verdienen und mehr Urlaub und was weiß ich was. Aber abgesehen davon ist es eben super wichtig, dass man sich immer mal wieder zusammentut, in der großen Gruppe, aber auch in Einzelgesprächen, so, das ist immer die Frage, wie viel Zeit hat man, aber dieses mit Leuten drüber sprechen und wirklich, in der Realität, ich habe das häufig miterlebt, da gibt es dann halt so ein Teams-Chat oder sonst wie was. Aber wenn da keine Sau was reinschreibt, Digga,
dann
reden die Leute auch nicht untereinander. Also das ist dann so, hey, wir haben da so eine Plattform, da können wir uns alle austauschen. Ja, cool. Aber wenn keine Sau, und das ist eigentlich, das liegt dann auch für mich, finde ich, in der Verantwortung der Initiatoren
und
der
Leute, die
steuern, da immer wieder Futter zu geben. Also das gehört eben dazu, das am Laufen zu halten.
Ja, muss ja auch gar kein, Entschuldigung, nur Thomas, ganz kurz, das muss ja auch gar kein unangenehmes internes Wiki sein, das als nächstes aufgesetzt wird. Ich verpasse es mal gerne so als Content-Hub, wo dann halt auch generell Content zur Verfügung gestellt wird, gerade wenn halt die eigenen das gar nicht so fühlen. Ich muss jetzt selber was am Smartphone produzieren zum Beispiel, sondern ich kann mich an diesem Content-Hub zum Beispiel auch bedienen. Entschuldigung, Thomas, du hast Luft geholt.
Ja, absolut, weil Dennis hat mich gerade absolut getriggert gerade, weil das echt eine Sollbruchstelle, die total unterschätzt wird, ist die Zeit der Menschen, die das initiieren und durchbringen sollen.
Mhm.
Weil es braucht immer mehr Zeit, als man eigentlich plant. Und wenn die Kappa nicht haben, ne, um neue Themen anzuschubsen, um Beiträge, ich will nicht sagen vorzuschreiben, aber ja, einen Themenplan zu machen, oder um die intern zu positionieren, zu sagen, guck mal, wir haben eine Interviewanfrage, willst du das nicht machen?
Ja.
Da haben wir einen Messestand, da haben wir einen Speaking-Slot mitgebucht. Willst du das nicht machen, lieber Influencer? Das braucht auch alles Zeit und Mühe. Und du musst halt Motivator sein, mit Zuckerbrot und Peitsche hinter den Leuten stehen, um sie immer und immer und immer und immer wieder ins Tun zu bringen.
Das ist auch eine Form der Wertschätzung.
Ja.
Einfach, wenn man Zeit investiert. Das.
Ich würde da gerne noch so zwei Schritte nochmal zurückhüpfen. Wir haben jetzt schon viel über das gesprochen, was die Menschen mitbringen müssen und was stattfinden muss in dieser, nennen wir sie mal, Gruppe der Corporate Influencer. Aber welche Rollen braucht's denn für so ein Corporate Influencer Programm? Also, ich habe gerade gesagt, es muss jemand immer wieder motivieren. Also, wer ist denn dieser jemand? Wie sieht so ein Corporate Influencer Team aus und welche Rollen sollten da enthalten sein? Dan.
Also auf die genauen Rollen kann Thomas gleich mal eingehen. Aus meiner Sicht, Thomas, oh nein, Mist. Aus meiner Sicht sollte es eine Person geben, die Verantwortung übernimmt. Das mache ich aber, das habe ich schon immer bei jedem Kanal und jedem Programm. Eine Person sollte die Verantwortung übernehmen. Diese Person muss nicht alles machen, aber am Ende des Tages, wenn keine Sau was macht, muss diese Person es machen. Ja, also eine Person sollte in charge sein, die Verantwortung übernehmen. Und das aber gemeinsam mit einem Team von weiteren Verantwortlichen, die für einzelne Bereiche dann zuständig sind oder halt eben auch mithelfen, dass diese eine Person dann nicht alles alleine machen muss.
Aber ja, spannend. Also
eine Person und dann ein paar mehr interdisziplinär einfach aufgestellt, dass eben jemand weiß, hey, ich habe jetzt eben einen Slot auf der Bühne, der kam aber über die Presseabteilung. Ich möchte jetzt, ich weiß nicht, wie ist der Weg überhaupt zu unseren Corporate InfluencerInnen, also gehe ich jetzt eben zu Thomas, weil Thomas ist Head of das Programm, ja, und dann gehe ich dahin und sage, Thomas, ich habe da jemanden und verteile das dann.
Okay, aber derjenige sollte es genauso auch vorleben.
Nee.
Ist das so dein Wunschszenario oder nicht unbedingt? Thomas, kann er ergänzen?
Muss er nicht.
Ah, okay, spannend. Okay.
Also es wäre schön, glaube ich, aber ja, weil Dan gesagt hat, er hat ja ganz viele Hüte auf. Ich würde nicht sagen, er kann Teil davon sein, aber diese Person ist primär für die interne Kommunikation zuständig.
Ah, okay, spannend.
Und wie auch Dan gesagt hat, das ist einfach so eine Spinne im Netz. Derjenige weiß, wo der Hase läuft.
Ja.
Also in einer perfekten Welt braucht man diese Person nicht, weil alle miteinander reden, aber wir reden hier über
klar,
Unternehmen über häufig, ja, die super groß sind und jetzt gerade wieder lernen, hey, Kommunikation, das scheint ein gutes Ding zu sein. Wir sollten mehr miteinander reden. So, und außerhalb von Meetings, nicht dieses Meeting-Gerede, sondern hey, reden
verrückt. Ist gut.
Ja. So das sich austauschen. Und eine Sache vielleicht noch ergänzend, sorry, ja. Thomas, ich fände es aber gut, wenn diese Person den Drops mal gelutscht hat. Einfach, weil es, weil du mehr nachvollziehen kannst, in welchem Pain die Leute sind, die das dann wirklich umsetzen. Also es kommt immer darauf an, wenn die Person das einfach nur managt, okay, aber wenn die Person sagt, ja, aber könnt ihr nicht noch mal ein bisschen mehr machen und sonst wie was? Und da muss man einmal es gemacht haben, weil nicht jeder LinkedIn-Post, den man macht, nicht jeder Podcast, den man irgendwie vorbereitet, geht mal einfach von der Hand. Und es ist schön, wenn man es mal gemacht hat. Nicht gut und auch nicht für immer. Also man muss nicht der beste Spieler gewesen sein auf dem Platz, um guter Trainer zu sein oder gute Trainerin. Aber es ist gut, mal so ein Training mitgemacht zu haben und danach zu wissen, okay, dann gönn dir jetzt halt deine Pizza, gönn dir deinen Burger. Ich glaube, das ist wichtig für dein Seelenwohl, dich jetzt wieder aufzuladen, auch wenn es vielleicht nicht deiner Diät entspricht, weil ich halt selbst einfach mal gemerkt habe, wie auslaugend das sein kann.
Fairer Punkt. Es hilft, wenn sie es mal gemacht haben, aber es muss halt jemand sein, der diese Empathie mindestens mitbringt und das Fachwissen mitbringt, um die Leute zu motivieren. Und das ist auch schon, da sind wir schon fast beim nächsten Punkt, wie wähle ich die richtigen Leute aus? Und da würde ich sagen, da ist idealerweise geht da Motivation über allem, auch über Fachkenntnisse.
Ja. Absolut. Also dass da dann halt wirklich dieser Funke ist, auch die jeweiligen Kanäle dann zu bedienen. Ne? Das ist dann die oberste Prämisse. Und was ich aber auch ganz schön fand, Thomas, auch bei deinem Intro, dass es halt eben nicht nur digital gedacht werden muss, sondern halt analog wie digital. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Aber klar, vorweg, Sarah, geht ja dann eh, wie im Content-Marketing, der richtige Kanalfokus, den man dann auf jeden Fall setzen sollte. Oder wie siehst du das, Thomas? Also können die einfach sozusagen, also es ist ja zum Szenario wäre, eigentlich sind alle bei LinkedIn, aber diese eine Kollegin ist bei Instagram zum Beispiel. Nimmt sie da dann einfach für sich die Energie für Instagram auf oder sollte man dann dafür auch sorgen, dass die Personen sich über die Kanäle relativ gut verteilen oder ist das im Endeffekt wurscht, sondern die Plattform muss einfach gefühlt werden?
Irgendjemand hat ja mal gesagt, das Wichtigste auf einer Plattform zu sein und erfolgreich zu sein, ist auf der Plattform zu sein.
Ja, ja.
Ich habe das im Buch gelesen. Da ist was.
Ich hoffe, es war in meinem. Ich weiß nicht, oder war es in einem von euren?
Habt Nein, ihr das sollte der elegante Pass zu dir gewesen sein, ja.
Ja, also vielleicht auch da noch mal. Ich wollte jetzt gerade eigentlich reverse prompten und wollte mal sagen, Mensch, Sarah, finde du doch mal eine passende Botschafterin für dein Programm mit dem Ziel, Leads zu generieren auf der Plattform LinkedIn. Und mal gucken, was dabei rumkommt. Ich glaube, das muss man noch mal ein bisschen aufdröseln, vielleicht auch da. Und ich möchte keine Programme von außen bewerten, die ich nicht selbst irgendwie begleitet habe. Das will ich noch mal sagen. Ja, weil die würde ich dann natürlich alle mal gut bewerten. Quatsch. Aber es gibt ja auch dieses große Otto Programm,
ja.
Dieses Botschafterprogramm von Otto. Und auch das können wir verlinken. In der Newsroom sieht man auch nochmal so diese verschiedenen Botschafterprofile, die sie haben. Und ich glaube, das spielt auch nochmal eine Rolle. Nicht jede Corporate Influencerin muss zum Beispiel auf LinkedIn sein, auf Instagram oder sonstiges.
Ah, okay.
Das kann auch eine Person sein, die eben vielleicht nur offline stattfindet. Das kann, also natürlich ist es schön, wenn eine Person irgendwie alles schafft, aber es gibt bei Otto, ich habe es hier vorliegen, sorry, ich lese es mal vor, kann man ja nichts merken. Es gibt Social Media Insider, ja, das sind halt Personen, die wirklich auf Social Media unterwegs sind. Es gibt die Networker, die auf Messen geschickt werden. Ich kann euch nur so sagen, als ich noch beim Radio war, ich hatte einen Kollegen, der war jetzt nicht der König im eigenen Social Media machen, so. Aber was der immer geschafft hat, wenn du den auf eine Gamescom geschickt hast, der war auf jeder verdammten Feier plötzlich am Abend und der kam nach Hause mit WhatsApp, also mit Nummern von einem Papa Platte und anderen großen Streamern und einfach nur, weil er gut mit denen rumhängen könnte.
Ja, mega.
Und das war einfach so ein Network und es war ultra viel wert. Den hast du rausgeschickt, der ist im Namen des Senders dahin, hat mit den Leuten ein bisschen Party gemacht und kam nach Hause und wir hatten einen kurzen Draht zu Knossi. Jo, kommst du mal vorbei?
Ja, klar.
So, Network. Dann gibt es Leute, Speaker und Writer hier bei Otto. Das sind vielleicht Leute, die einfach für Fachzeitschriften etwas schreiben, weil sie gerne schreiben. Auch das ist wichtig, wenn eine Person dort stattfindet. Wir schauen ja immer, weil es ist für uns, alle reden drüber, es ist für uns einfach zu verkaufen und deshalb gucken wir halt auf LinkedIn so und denken, das ist so die einzige Sache. Aber sowas ist auch eine Möglichkeit, ne? Oder du platzierst jemanden als Rutschentester bei fucking Galileo. So, ist auch geil. Ja, wenn du Rutschenbauerin bist. So, hey, wir haben heute Jumbo Schreiner vom baden-württembergischen Weltmarktführer für Rutschenbau.
Ehrlich?
Ja, und schicken den da irgendwo runter. Und dann gibt's hier auch noch so sogenannte Co-Recruiter und die machen vielleicht selbst eher weniger, also auf ihren eigenen Profilen, ich kann es dir nicht so genau sagen, aber versuchen halt eben Recruiting zu machen, sich umzugucken. Es reicht auch schon, wenn Leute sich umgucken, mal eine Spur hinterlassen, mal irgendwie, also das kann man noch mal stark aufteilen. Muss man am Anfang nicht. Manchmal ergibt sich auch sowas und man sieht so, hey, du machst ja das ganz gut. Ja, da haben wir jetzt da können wir dich jetzt labeln. Also du musst nicht alles am Anfang labeln und es wird auch schwer fallen, aber so kann man dann auch nochmal zielgerichteter Personen ausfindig machen.
Ja. Mhm.
Ich fand das jetzt sehr, sehr schön, Dan, wie du
das
vorgetragen hast. Applaus, Applaus.
Vorgelesen warst du,
sagst du. Vorgelesen hast du sehr gut gelesen. Aber die Botschaft, die da mitkam, finde ich sehr, sehr schön zu sagen. Es ist jetzt nicht so, dass das Unternehmen sich entscheidet, also wenn ich das jetzt richtig verstehe, wir machen jetzt ein Corporate Influencer Programm auf LinkedIn, sondern der kluge Ansatz ist zu schauen, was habe ich denn so für Charaktere da, wo eignet sich das denn und wie ich zwinge niemanden, wie du sagst, der ein super Networker ist, dazu jetzt plötzlich philosophisch Selfie untermalte, pseudokritische Selfie Ergüsse auf LinkedIn zu posten.
Boah, da spüre ich irgendwie so einen leichten Unterton, oder Thomas zuckt auch schon so.
Das ist ganz grauenvoll, so. So weinende Menschen auf LinkedIn, so. Also da zwinge ich die Leute mal nicht rein. Sagen wir mal so. Das finde ich schon mal einen klugen Ansatz. Aber der Ansatz kann ja auch nicht sein, zu sagen, macht ihr mal da und wer gern redet, der redet halt gern und wer gern postet, der postet halt gern. Also ich glaube, da gibt es ja schon, sollte es so eine grundlegende Strategie geben, zu sagen, was wollen wir denn nach außen aussagen? Weil, wenn wir jetzt beim Beispiel Telekom bleiben, der Hashtag Werkstolz, der fiel ja vermutlich auch nicht bei irgendjemandem einfach vom Himmel, sondern da steckt ja schon so ein bisschen eine Steuerung dahinter. Thomas, wie gehe ich es denn an, dass aus einem Corporate Influencer Programm nicht nur viele Individuen werden, die gerne ein Profil in der Öffentlichkeit haben, das im besten Fall mit meinem Unternehmen verknüpft ist, sondern dass ich da so ein bisschen, ja, so ein Corporate Spirit vielleicht auch noch in irgendeiner Art und Weise mit reinbringe. Braucht es das? Und wenn ja, wie geht das?
Ich würde streng genommen sagen, brauche ich das nicht dringend. Lieber habe ich schnelle Pferde, die ich ein bisschen zurückhalten und steuern muss mit meiner Kutsche, als Pferde, die ich irgendwie antreiben muss mit der Peitsche. Aber wie kann ich das steuern? Indem ich schaue, wen lade ich denn ein? Wen lasse ich denn bewerben? Wen suche ich denn dafür? Und wie gesagt, Hauptsache, die Leute sind motiviert, in irgendeiner Weise dazu beizutragen. Kanalmethode wird sich finden. Selbst wenn ich auf einem Kanal bin, gibt es Leute, die machen die von dir so hochgeschätzten Selfie-Beiträge und andere machen wiederum vielleicht lange Blogartikel auf Plattformen oder machen Videos. Auch das kann ein Kanal sein. Aber wie kriege ich die Company-Botschaften da rein, ist, indem ich mir Leute aussuche, die vor allen Dingen die Werte meines Unternehmens auch vertreten. Weil sie schon immer getan haben, auf Messen, im Kundengespräch, auf Social Media vielleicht auch schon. Weil ich weiß, jawohl, diese Person, die steht für uns, die kannst du schicken. Und ja. Dann habe ich diesen Fit automatisch. Idealerweise, ganz idealerweise, besetze ich es noch so, dass ich mein Team sage, so, mein Corporate Influencer Mannschaft ist irgendwo nicht kein Querschnitt, sondern hat Vertreter, Vertreterinnen aus verschiedenen Unternehmensbereichen und bringen die alle dadurch irgendwie zusammen, damit sich wie so ein Puzzle ergibt und das ganze Unternehmen zeigt sich dann. Aber das ist halt nicht immer möglich.
Was, Sarah, was mich gerade noch so beschäftigt, sind zwei sehr deutsche Punkte. Und zwar einmal Kommunikationsrichtlinien, was darf ich und was darf ich nicht, wie gehen wir damit um? Und natürlich, wir haben alle -11 Tage Ressourcen, wie viel Arbeitszeit stecke ich da rein? Natürlich, wenn wir dann die Ergebnisse sehen, die Reports haben und sehen dann halt auch die Effektivität hinter diesen Maßnahmen, können wir natürlich konkreter werden, wie viel Arbeitszeit dort reingesteckt wird. Aber gerade am Anfang ist es ja immer erstmal eine Konditionsherausforderung zu investieren, bis ich so ein vernünftiges Grundrauschen aufgebaut habe. Vielleicht wollen wir damit ja anfangen. Also was ist da, Dan, für dich die gesündeste Art und Weise heranzugehen? Wie taste ich mich an die Ressourcenfrage ran?
Also erstmal schon mal schön, wenn du es während der Arbeitszeit machen darfst, dann bist du schon mal in einem Unternehmen, wo das ganz gut ist. Naja, das ist auch nicht selbstverständlich.
Touché,
so.
Ja.
Also, ey, verstanden. Manchmal ist es auch so, hey, du kannst gerne alles für uns machen, so, aber bezahlen tun wir dich nicht dafür, aber die Lorbeeren ernten wir gerne gemeinsam.
Ach, krass, ja, okay.
Also ich würde, guck mal, also für mich ist das auch schwierig, so. Der Best Case ist halt, du hast eine Person, die schon was macht. Weißt du, wie ich meine?
Klar.
Die ist halt einfach
ja,
schon
genau.
So macht. Und dann kannst du diese Person einfach mal ansprechen und sagen, hey, du machst das schon so, wir feiern das so, wir wollen, hast du Bock, da mehr zu machen? Ja, dann nimm dir doch jeden Tag nochmal eine Stunde oder eine halbe Stunde oder wir geben dir 2 Stunden in der Woche dafür oder so. Muss man dann individuell gucken und ansonsten halt ausprobieren.
Ja.
Das ist aber auch immer eine Frage, also wie viel Zeit gebe ich, ist auch davon abhängig, welches Ziel ich halt eben habe. Und wenn ich sage, hey, wir wollen einfach, dass ihr alle einfach ein Profil habt bei LinkedIn und ihr müsst gar nichts machen, ja, dann nehmen wir uns 2 Stunden mit Thomas gemeinsam und Thomas zeigt euch allen in Echtzeit, wie ihr ein Profil macht und ihr macht das, dann ist nach 2 Stunden vorbei. Ob das jetzt gut ist oder nicht, sei mal dahingestellt. Das ist besser als nichts. Und wenn man sagt, hey, wir würden dort gerne selbst Werbung schalten, Leads generieren, das Ganze flankieren mit organischen Inhalten. Ja, da brauchen wir jemanden, der sich in diese Ads-Dinger da rein studiert. Ja, oder wir kaufen uns was ein. Eine Person, die Ads macht. Und dann brauchen wir vielleicht noch eine ganze Armee von Personen, die dann auch noch organische Beiträge machen. Also ich würde es ausprobieren. Und ganz ehrlich, ich kann das nicht so für alle sagen. Ich als Unternehmen würde mir sagen, was ist es mir wert, diesen Test zu machen? So, das ist unsere Zielsetzung. Was glaubt ihr? Wie lang braucht ihr dafür? Ja, okay, so lang braucht ihr dafür. Lass mal ausprobieren. Habt ihr es geschafft in der Zeit? Nee, wir brauchen mehr. Ja, dann nimm mehr Zeit, wenn es mir wirklich wichtig ist. Oder hey, wir haben es eigentlich total easy in der Zeit geschafft. Wir könnten noch mehr machen. Ja, dann nimm die gleiche Zeit und mach mehr. Oder pass mal auf, wir haben das geschafft, brauchen aber nur die Hälfte der Zeit. Ja, okay, wir wollen gar nicht mehr. Also mach das, was angesagt war, in der Hälfte der Zeit. Also ich glaube, aus dem Bauch heraus kann man das nicht entscheiden. Man muss einfach was festlegen und dann gucken, okay, funktioniert's oder nicht.
Ja, ja. Ich befürchte halt nur, wenn man nicht klar was vorgibt, versiegt es halt oft, weil die Unternehmen einfach diese Konditionen.
Okay, dann sage ich was, ja? Patrick. Dann sehr sag gerne. Den Leuten einfach, pass auf, nimm dir eine Stunde die Woche und sei auf LinkedIn aktiv.
Okay, guck mal, was perfekt. Ja, weil du, ich fühle das total, den Punkt, ne? Absolut. Aber wir brauchen halt einfach eine Richtung, weil guck dir an, wie viele dann halt eine Plattform versucht haben zu bespielen und dann guckst du dir das genauer an, dann siehst du halt, wie wenig Zeit dort reingesetzt wurde. Es wird mal 2-3 Wochen ausprobiert. Ne? Mhm. Es hat einfach gefehlt, dieses Grundrauschen aufzubauen. Und das meine ich halt mit dieser unternehmerischen Kondition. Und das muss, und die meisten Unternehmen, dürfen sich's vormachen, fangen erstmal dann leider klar bei Null an. Und das als Ansage, deswegen, denn ich weiß, Hausnummern sind immer gemein, aber wir vermeiden ja hier immer, es kommt drauf an. Von daher, das finde ich schon mal super, damit zu arbeiten. Thomas, ist das souverän genug?
Eine Stunde ist es Minimum pro Woche.
Okay.
Am Anfang würde ich sagen, eher noch ein bisschen mehr, weil du noch mehr lernen musst und je mehr darüber Gedanken machst, wo sind denn die einzelnen Knöpfchen, wie geht denn das hier, wie spricht man denn auf dieser Business Party und danach wirst du, um das Wort nochmal verwenden zu dürfen, ein bisschen souveräner, selbstständiger und dann geht es auch ein bisschen schneller vielleicht. Vor allen Dingen, du hast auch Resultate dadurch.
Ja.
Was extrem helfen kann, unserer Erfahrung nach, ist wirklich diese Gruppe zu nutzen, der Corporate Influencer. Teams, Schreibbuddies zu bilden, die sich gegenseitig accountable halten.
Oh, auch immer geil.
Immer wieder mit Zahlen zu kommen, Beispiele zu geben, auch die Dinge, die genervt haben, die nicht funktioniert haben, auch die in die Gruppe zu bringen, damit einfach merken, ich bin hier Teil von etwas. Und dass die Gruppe sich selber so ein bisschen hilft. Das sehr kann cool. extrem helfen.
Ja, sehr, sehr
das
cool.
Das ist natürlich auch ein smarter Ansatz, wenn wir jetzt schauen, was die unterschiedlichen Events angeht. Wenn wir aus unterschiedlichen Abteilungen zusammensitzen, dann kriege ich vielleicht hier Marketing mit. Da ist eine coole Messe, da könnten wir was dazu machen. Ja. Wir haben doch einen klugen Case aus XY und dann das damit vorbringen. Das ist natürlich dann gleich auch nochmal so ein interner Netzwerkeffekt, wenn dann jeder mitdenkt, nicht nur eben an mein eigenes LinkedIn-Profil, sondern ich weiß, ich habe einen Kollegen, der macht sich auf der Bühne hervorragend, der hat da Spaß und der macht eine tolle Show, dann vielleicht auch für den die Augen offen halten und dem was mitgeben und sagen, hey, da war was, da habe ich was gelesen, ich schick's dir mal durch. Das ist natürlich ein schöner, doppelter Ansatz von Netzwerk.
Und dann hat so ein Projekt auch, finde ich, einen extrem spannenden Charakter, weil dann hast du wie so einen Katalysator, der die Leute zusammenbringt, der auch das Teambuilding dann ein bisschen stärken kann tatsächlich. Und mit dieser gewissen Wirkung nach innen, sowohl für die Leute, die daran teilnehmen, als auch für die Externen, denn die unterstützen sich ja gegenseitig, sowohl im öffentlichen Raum, auf Social Media beispielsweise, aber auch eben intern innerhalb ihrer Corporate Influencer Gruppe.
Dann, ich glaube, Sarah, damit wirst du ja auch in Content Marketing konfrontiert, sind so Kommunikationsverkehrsschilder, ne? Also, was können wir kommunizieren, was können wir nicht kommunizieren? Wie weit kann man das übertragen? Oder so ein Manifest, sollte das, Sarah, deiner Meinung nach auch im Corporate Influencing stattfinden? Also Klassiker ist ja, wie politisch werden wir in unseren Aussagen?
Gerade aktuell ganz spannende Thema.
Ja, total. Ich weiß nicht, Sarah, konfrontiert dich das?
Also im Sinne von im Content Marketing durchaus. Also ich finde, wer da sehr öffentlichkeitswirksam unterwegs ist in dem Versuch, sich irgendwie so ein bisschen zu positionieren, ist Edeka. Die sind da immer sehr, sehr stark dabei, zu versuchen, zu dem ein oder anderen Thema, das sie für gesellschaftlich relevant halten, ein Statement abzugeben. Das glückt mal mehr, mal weniger. Wie ist es denn deiner Ansicht nach mit dem Corporate Influencer-Programmen? Müssen die da mitziehen? Sollten die versuchen, so neutral wie möglich zu sein? Was darf man, was darf man nicht? Darf man über Misserfolge reden? Ja, nein. Wie sehen da so Guidelines aus?
Also erstmal muss man ja sagen, das sind ja persönliche Profile, über die das gespielt wird. Das heißt, so mitziehen müssen, schwierig. So, also, weil es jetzt nicht die Company Page, sondern sind halt, das ist dein Profil oder das von Patrick und da kann er an sich ja selbst entscheiden, was sie oder er macht. Ist halt die Frage, mit welchen Konsequenzen so grundsätzlich.
Ja.
es gibt ja Arbeitsverträge, Dort stehen Dinge drin, über die man reden kann, über die man nicht reden kann. Es gibt in verschiedensten Betrieben, in verschiedensten, wie heißt das? Es gibt verschiedene Sicherheitsstufen, über was darf man reden, über was nicht, was darf ich zeigen, was darf ich nicht. Sowas ist ja häufig auch schon im Arbeitsvertrag abgeklärt, nur keine Sau hat sich's durchgelesen. Und zu Hause redet man eh drüber mit Freunden und Familie, obwohl man eigentlich gar nicht dürfte. Also das ist schon mal so eine Basis. Ansonsten bin ich halt immer ein Fan davon, den Leuten eher zu sagen, was man gut findet, anstatt ihnen zu sagen, was nicht sein darf. Also wenn man mit so Social Media Guidelines mal von einer großen Versicherung oder sowas sich anguckt und merkt man so, ey, nachdem ich jetzt die 40 Seiten durchstudiert habe, einen Scheiß mache ich hier.
Ja, guter
Punkt. Wenn mein Logo nicht 2 Pixel von oben nach unten irgendwie Entfernung hat und auf einem dunkelblauen Hintergrund darf ich es nicht setzen, aber auf einem leicht dunkelblauen Hintergrund schon, da mache ich gar nichts mehr, weil ich habe nur Angst, was falsch zu machen und was zu riskieren. Also ich bin ein Freund davon, den Leuten, Fehler wird jede Person machen und man muss ganz klar sagen, pass mal auf, das, was da im Labor von mir aus passiert und was noch nicht ein Produkt ist, was noch nicht draußen ist, darüber reden wir nicht. Punkt.
Ja.
So, und wenn sie dann noch, weil Leute finden immer eine Lücke, also ich bin zumindest jemand, der immer, wenn's, obwohl man denkt, man kann gar nichts mehr falsch machen, ich mache trotzdem nochmal was falsch und das wird auch passieren, es darf halt nur nicht so schlimm sein.
Ja.
Dass man die Leute dann begleitet und halt Feedback gibt, ey, pass mal auf, das war jetzt aber schon ganz schön wild, ne? Ja, das war ganz schön wild. Sie begleitet dabei und ansonsten lieber zeigt, was ist gut, was würden wir uns wünschen, selbst aber auch lernt und die sollten sich gegenseitig, also das, was auch Thomas vorher gesagt hat mit dem Buddy-Prinzip, das ist natürlich schon geil, wenn die Leute gegenseitig, ich zum Beispiel, ich weiß nicht, wie es euch geht, ihr macht ja alle Content so. Ich frage sehr, sehr häufig meinen Kollegen Ivan oder meine Kollegin Mariam und sagst, hey, verstehst du das, was ich da will? Oder ist es zu viel? Kann ich das machen so? Ich versuche mir halt Feedback zu holen. Das müssen die lernen. Wenn du Content machst, klar kannst du auch komplett Scheuklappen drauf haben und sagen, mir ist das scheißegal. So. Mhm. Aber ich hole mir halt schon mal Feedback vorher ein und überlege, anhand des Feedbacks, mache ich das oder nicht? Mhm. Dass ich eine bewusste Entscheidung treffen kann, ob das zu weit geht und ich es will.
Ich finde es so wahnsinnig wichtig, was du gerade gesagt hast, dann mit dem Feedback. Ich kenne das aus dem Content-Prozess tatsächlich auch. Also sowohl, wenn ich diejenige bin, die den Content produziert, als auch wenn jetzt jemand anders den Content produziert und mir zum Sparring gibt, dann sage ich, ich verstehe das nicht. Und dann kommt, ja, das habe ich so und so und so gemeint. Dann sage ich mal, wenn du es mir jetzt erklären musst, dann musst du es umschreiben. Weil du hast da draußen nicht die Möglichkeit, das irgendjemandem zu erklären. Jetzt, wo du es mir erklärt hast, verstehe ich, was du damit sagen wolltest. Aber die Chance da draußen hast du nicht. Und für einen selber wirkt das häufig immer so klar oder so unmissverständlich und die Menschheit da draußen interpretiert dann ganz andere Dinge rein. Das ist, finde ich, sehr, sehr wichtig und da gefällt mir dieser Buddy-Gedanke, den ihr da hattet, zu sagen, such dir doch einen Buddy, mit dem du das zusammen machst und ihr schickt euch das Ganze hin und her, was ihr da so posten wollt, so schau mal drüber.
Und am besten seid ihr nicht beide einfach nur so Bros. Ey Bro, yeah Bro, geil Bro. Thomas, sorry.
Ich habe noch eine ganz undeutsche Idee dafür.
Ja.
Gesunder Menschenverstand. Mach das, was du auf einer Messe machen würdest, auf einer Businessparty machen würdest. Rede darüber. Würdest du darüber reden, über deine internen Affären, wer geht, wer gehen soll, wer kommt? Nein.
Redest du was ich alles am Flughafen Gate schon gesehen habe und gehört habe auf der Reise zur Demexco.
Das ist auch keine Businessfrage. Du redest ja hoffentlich nur mit deinen Kollegen vertraulich und dann musst du halt gucken, wer hinter dir sitzt.
Ja, ganz genau. Aber das ist ein schönes Bild, was Thomas auch gerade gezeichnet hat. Ich hatte da mal irgendwie, glaube ich, in einem Interview drüber gesprochen. Stell dir vor, also wenn du in einem Stadion stehen würdest und da sind 100.000, 50.000 Menschen um dich rum, die du nicht kennst, was würdest du da sagen? Und ja, weil, also wir sind im Internet, ne? Alles kann 50, 100, 50 Millionen Menschen erreichen, so, und willst du das? Du kannst, wie es auch Sarah gesagt hat, das ist ja auch ein super Punkt, Sarah. Leute, ich versuche auch den Leuten immer zu erklären, du kannst es nicht jedem da draußen erklären, bevor er, während die Person deinen Post liest, deinen Beitrag, dein Video guckt, was du damit gemeint hast. So, und das verstehen viele nicht, aber ja, wie gesagt, gesunder Menschenverstand wäre schon gut, aber auch schwierig.
Ja.
Es kommt auf den Mensch drauf an.
Ja.
Und auf den Verstand.
Erfahrungsgemäß schwierig.
Ja. Aber Folgendes. Wir machen uns, also ich merke das in Workshops auch ganz, ganz oft, gerade bei diesen Mittelständlern. Wie viel Gedanken wir uns darüber machen, was schief gehen kann, wie ein Beitrag missverstanden werden kann, so, was ich mir alles aufbauen kann, mental an Hürden, warum ich einen Beitrag am besten gar nicht schreibe. Und das 40-seitige Social Media Guideline ist ja nur einer, ein ganz wichtiger davon. Dann kommt doch, passiert doch nichts.
Ja, total.
In der Praxis ist dann das Schlimme, warum liest denn das hier keiner?
Total.
Sind die Impressions? Hallo, ich dachte hier, wo ist denn hier der ganze Aufschwand?
Das Schlimmste, was in der Praxis passieren kann, ist, dass diese eine vorgesetzte Person, die immer anti war, jetzt deinen Post gelesen hat als eine von zwei Nasen und dann sagt, ey, aber da kam ja heute was raus, das geht so gar nicht.
Total.
Das ist wirklich das Schlimmste, was passieren kann, intern.
Ja.
Ja, nee, aber das hat uns, da müssen wir mal intern.
Da ist der Chef nicht also
geschrieben worden.
Finde ich auch super. Das
kannst du so nicht sagen.
Ja.
Super,
ja.
Das kannst du so nicht sagen.
Genau. Und so funktioniert ja Inception nicht. Ne? Also wer den Film genau studiert hat, ist es ja von vornherein klar, dass du keinen Gedanken pflanzen kannst, um zu sagen, das musst du machen oder das darfst du nicht machen, sondern du musst einen Gedanken selbst entstehen lassen, indem du eine Geschichte erzählst. Und das finde ich halt extrem wichtig. Von wegen, nein, du darfst nicht wie dein Vater den Ölkonzern leiten, sondern dann bricht alles zusammen, sondern es muss diese Szene geben, wo der Vater sagt, ich wollte eben nicht, dass du so wirst wie ich. So, ne? Also guckt euch nochmal den Film an. Aber ich glaube, das finde ich super, dass auch solche Guidelines dann nicht damit starten, das sind die 100 Dinge, die du nicht darfst.
Ja.
Und cool wäre, wenn du das machst. Ne? Also das finde ich hochspannend. Absolut. Und wenn ich nicht sogar Sarah so langsam sagen würde, dass wir mit diesem gesunden Menschenverstand hier das jetzt auch ins Finale führen. Also vielen, vielen Dank für diese tollen, pragmatischen Impulse von euch. Ihr habt es auf jeden Fall geschafft, bei mir einige Gedanken zu pflanzen im Positiven. Von daher, ich bin wieder schlauer, Sarah. Und ihr bereitet euch natürlich vor, während Sarah hier die abschließenden Worte findet ihr bitte eure eigenen jeweils, erst Thomas, dann der liebe Dan, um dieses Format hier gebührend abzuschließen mit einem maximal didaktisch aufgeladenen, nachhaltigen Satz, den ihr gleich formulieren werdet. Freue ich mich sehr drauf. Von daher, Sarah, ganz lieben Dank für diese tolle Runde hier.
Ja, von meiner Seite auch vielen, vielen Dank an euch. Ich finde, wir hatten ein paar schöne, wichtige Erkenntnisse, nicht nur was den gesunden Menschenverstand angeht. Wenn du jetzt sagst, ja, nee, ihr habt recht, die haben da jetzt doch ein paar ganz smarte Dinge gesagt. Ich kann euch versprechen, sowohl der Thomas als auch der Dan waren schon mal im Podcast und die haben auch da smarte Dinge gesagt. Wir machen das nämlich öfter, diesen ganzen Spaß. Und wenn du sagst, ja, da will ich in Zukunft dabei sein, dann folg uns doch auf allen gängigen Podcast-Portalen oder auf YouTube. Da kannst du uns sogar beim Denken und beim smarte Sachen sagen zuschauen. Und wenn das für dich ein obergroßes Highlight ist, dann freuen wir uns über deine 5-Sterne-Bewertung. Und bevor ich mich jetzt noch weiter verspreche, schicke ich euch zum Thomas.
Ich bin immer noch geplättet von dieser Qualität der Zusammenfassung und der Überleitung und von Patrick. Also, wow. Corporate Influencer sind für mich eine Revolution in der Kommunikation. Eine Demokratisierung der Kommunikation. Wir nehmen auf einmal das Gewicht von dem Vorstand, vom PR und so weiter ein bisschen weg und erlauben unseren Kollegen und Kolleginnen, hier selber das Wort zu ergreifen, was sie ohnehin schon getan haben. Aber jetzt eben helfen wir ihnen dabei und machen das öffentlichkeitswirksam in Teilöffentlichkeiten, wie wir heute gelernt haben, im digitalen analogen Raum. Das Ganze kann extrem viel Spaß machen. Das Ganze ist extrem wertvoll, finde ich, für die Einzelperson, für das Unternehmen, aber dann auch für die gesamte Branche. Bietet extrem viel Potenzial. Deswegen würde ich jeden empfehlen, sich zumindest damit zu beschäftigen, um zu gucken, ist das etwas, was uns helfen kann? Haben wir die Voraussetzungen dafür? Und dann heißt es, das mit Spaß und Engagement voranzutreiben.
Dan.
Ich bin gerade dabei, die ganzen Links hier reinzuballern für dich und Sarah. Habe gar nicht zugehört. Um was ging's heute nochmal? Erstmal danke an euch beide, Sarah und Patrick. Ich finde das, ihr habt euch auch gut gemausert, so die letzten, also wie lange macht ihr jetzt den Podcast? Nee, ich will hier mal ein Lob aussprechen. Mhm. Wie lange macht ihr das jetzt schon?
Ich glaube 2 Jahre, oder Patrick, jetzt ja, dann im Frühjahr?
Ihr seid besser geworden. Mhm. Ich finde es gut. Also ja, wirklich.
Das war nicht schwer.
Aber ihr seid wirklich besser geworden. Ich finde es gut. Wenn ihr so hin und her spielt und so. Ja, Könige. Besonders auch, ja, ich glaube, ihr hört wirklich zu. Das fällt mir immer so schwer. Ich habe mir eigentlich für heute vorgenommen, für diesen Podcast, ich höre zu und am Schluss quatsch ich dann doch nur. Vielleicht eine Sache noch, man redet immer so über Kontrollverlust, wenn es darum geht, andere machen zu lassen. Ich glaube, es ist eher ein Kontrollgewinn, der damit einhergeht, weil man Kontrolle über die eigene Kommunikation hat. Man kann mehr kommunizieren, unabhängig von irgendwelchen Fachmedien, Pressen, Events oder sonst wie was. Du hast die Kontrolle über, wie viel möchtest du da reinstecken und um dein Output zu vergrößern. Also möchte ich mehr in dieses Programm reinstecken, mehr Leute schulen, um mehr raus. Du gewinnst an Kontrolle, weil du eben es abgibst und alles multiplizierst. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig zu sehen. Da keine Angst haben, es wird auf jeden Fall was schief gehen, aber es wird nicht so schlimm, wie du es dir in deinen kühnsten Träumen vorstellen kannst. Es wird nicht schlimm. Und wir sehen das ja auch immer wieder auf LinkedIn und anderen Plattformen bei Corporate Influencerinnen und in Anführungszeichen normalen Influencerinnen. Mal passiert was. Die Leute regen sich vielleicht mal auf. Im besten Fall, weil dann heißt es, du erreichst Leute. Das ist okay. Und dann vergessen die das auch wieder und das Leben geht weiter. Und ja, einfach machen. Digga, wer es nicht macht, ist dumm. So, du bist dumm. Also ich habe das letztens gehabt. Für viele wie mich ist LinkedIn die einzige oder eine der wenigen Möglichkeiten, aktiv Kunden zu gewinnen, ohne dass ich jetzt betteln gehen muss, Türen, Klinken putzen muss und sonst wie was. Und für alle, die schon andere Prozesse haben, weil sie ein Sales-Team haben, Telefon, was weiß ich was schon machen, für die ist es nochmal on top irgendwas obendrauf. So, also das ist, ja, für mich gibt es keinen Grund, es nicht in irgendeinem Rahmen zu probieren, zu machen.
Sagen Thomas und Dan beim 121 Stunden Talk.